ARD.
Israel hat mit der hochumstrittenen Großoffensive auf Gaza-Stadt begonnen. Gleichzeitig warten Vermittler darauf, dass sich die Regierung zu einem Waffenstillstand äußert. Eine in Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland. Die Luftangriffe in der Ukraine sind in der Nacht weitergegangen und Skepsis auf den Straßen Kiews. Was halten die Ukrainerinnen und Ukrainer von der Debatte über Sicherheitsgarantien für ihr Land? Das sind unsere Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 21. August um 7 Uhr. Ich bin Klaas Christoffersen. Hallo. Die israelische Armee hat erste Schritte zur Einnahme von Gaza-Stadt eingeleitet. Erste Außenbezirke sind bereits besetzt. Zuvor hatte Israels Premier Netanyahu angeordnet, die Großoffensive zu beschleunigen. Das wird die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen voraussichtlich verschärfen. Nach palästinensischen Angaben sind in dem Krieg bisher über 60.000 Zivilistinnen und Zivilisten gestorben, 269 davon bereits an Hunger. Das israelische Militär hat die Menschen in Gazastadt aufgerufen zu fliehen, aber viele wissen nicht wohin. Im Beitrag unserer Korrespondentin Eva Lell hören wir jetzt einen Bewohner, der sagt, er wolle bleiben.
Es gibt keinen Ort, an den die Menschen gehen können. Und sie haben auch kein Geld, um dorthin zu gehen. Und die Menschen im Gazastreifen sind erschöpft. Niemand kann irgendwo hingehen. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht tun, da ich keinen Platz hätte, an dem ich bleiben könnte. Natürlich können wir nicht gehen. Es gibt weder Transportmittel noch Geld, noch gibt es einen Ort, an dem die Menschen bleiben können. Anders Abu Hassan, auch er lebt in Gaza-Stadt. Angst und Terror werden Kinder und Frauen letztendlich dazu bringen, Gaza zu verlassen, ob sie es wollen oder nicht. Denn ich glaube, dass für Gaza-Stadt das gleiche Modell wie für Rafah und Beit Hanun angewandt wird. Wenn unsere Seite so verhandelt wie bisher, glaube ich, dass Gaza so werden wird wie Beit Hanun und Rafah. Weite Teile des Gazastreifens sind bereits zerstört. Nun befürchtet er Ähnliches für Gaza-Stadt. Die israelische Armee betont, sie wolle die Stadt einnehmen, die Hamas besiegen. Man habe, so ein Vertreter der Armee, die Tunnelsysteme der Hamas als Ziel. Die geplante Offensive wird von vielen Seiten massiv kritisiert. In Israel gingen am vergangenen Wochenende fast 1 Million Menschen auf die Straße. Sie fürchten, die Kriegspläne gefährden das Leben der Geiseln im Gazastreifen. Auch international wächst der Druck, Israel solle den Krieg beenden. Doch bisher bleibt die Regierung Netanyahu bei ihrer Strategie. Die Hamas endgültig besiegen, das nennt die Regierung als Ziel. 50.000 Reservisten werden in den nächsten Tagen ihren Einberufungsbescheid bekommen. Anfang September müssen sie ihren Dienst antreten. Die Vorbereitungen für die Offensive laufen also und zeitgleich prüft die Regierung, ob sie erneut über einen Waffenstillstand verhandeln will. Die Hamas hatte Anfang der Woche einer Vereinbarung unter Vermittlung von Ägypten und Katar zugestimmt. Diese sieht vor 60 Tage Waffenruhe, die Freilassung von 10 lebenden und 18 toten israelischen Geiseln im Austausch gegen 140 palästinensische Gefangene. Die erste Reaktion von Premier Netanyahu war zurückhaltend. In israelischen Medien heißt es, die Regierung prüfe den Vorschlag. US-Präsident Trump stärkte Netanyahu Anfang der Woche den Rücken in seinem aggressiven Kurs. Andere Staaten wie auch Deutschland drängen Israel auf das Angebot einzugehen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sagte in Jakarta:
Die Lage ist schwierig genug und auf der anderen Seite ist die Chance jetzt riesig, etwas gemeinsam zu erreichen. Und ich kann wirklich nur dringend appellieren, diese Chance auch zu nutzen.
Eine Entscheidung der israelischen Regierung wird in den nächsten beiden Tagen erwartet. Denkbar ist aber auch, dass es weitere Verhandlungsrunden gibt und dass der Krieg im Gazastreifen weitergeht.
Wir blicken auf die Lage im Krieg in der Ukraine. Davon betroffen sind natürlich auch Nachbarländer wie Polen. Dort meldeten Anwohnerinnen und Anwohner gestern Morgen eine Explosion auf einem Maisfeld. Schnell war klar, es handelte sich um eine abgestürzte Drohne. Die polnischen Sicherheitsbehörden begannen mit Untersuchungen und kamen im Lauf des Tages zu einem Ergebnis. Der polnische Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz hat es verkündet.
Nach Zwischenfällen mit Drohnen in Rumänien, Litauen, Lettland, nach dem Eindringen in den Luftraum mehrerer NATO-Staaten in Skandinavien, dem Baltikum, Polen, Rumänien und Bulgarien, haben wir es erneut mit einer Provokation der Russischen Föderation zu tun, mit einer russischen Drohne.
Eine Drohne aus Russland also, die offenbar speziell präpariert war und womöglich gezielt nach Polen, also auf NATO-Territorium, geschickt worden sein könnte. Dazu der polnische General Dariusz Malinowski.
Unserer Einschätzung nach war das eine sogenannte Köder-Drohne, die keinen Sprengkopf transportiert hat, nur einen Sprengsatz zur Selbstzerstörung. Sie war dafür konzipiert, fast nicht auffindbar zu sein, was auch passiert ist. Sie flog wahrscheinlich sehr tief, um unsere Radioaufklärung zu vermeiden.
Wenn Russland also das Ziel gehabt haben sollte, die NATO-Luftabwehr zu testen, dann wäre die Operation aus russischer Sicht geglückt. Denn aufgefallen ist das Flugobjekt ja nicht dem Militär, sondern Menschen, die in der Nähe des Absturzortes wohnen. Trotz der Bemühungen um ein Ende des Krieges setzt Russland seine Angriffe fort. In der Nacht meldeten ukrainische Medien Explosionen in der Hauptstadt Kiew und in Lviv im Westen des Landes. Angaben zu Verletzten und möglichen Schäden gab es zunächst nicht. In Europa und auch in Deutschland wird ja gerade viel darüber diskutiert, wie sich ein mögliches Ende der Kämpfe umsetzen lassen könnte und ob es zur Abschreckung Russlands auch europäische Truppen in der Ukraine bräuchte. Wie sehen das die Bewohnerinnen und Bewohner von Kiew? Ein kleines Stimmungsbild von Sabine Adler aus der ukrainischen Hauptstadt.
Mit Sorge und Skepsis beobachten viele Menschen in der Ukraine die in Europa entfachte Diskussion, welches der 30 Länder der Koalition der Willigen sich tatsächlich an den Sicherheitsgarantien beteiligen möchte. Dabei ist der Frieden, der so abgesichert werden soll, mitnichten in Sicht. Alexei ist Soldat und hat eine Woche Urlaub. Der Anfang 30-Jährige schiebt stolz den Kinderwagen, in dem sein Sohn schläft, durch die Stadt. Er verfolgt die Nachrichten ganz genau. Mich interessiert jetzt, was in Europa passiert, ob sie uns Geld geben oder nicht. Und dort wird gerade ein merkwürdiges Spiel gespielt. Aber wir an der Front denken in erster Linie darüber nach, ob wir genügend Waffen und Munition haben oder nicht. Wir müssen im Hier und Heute leben, an unserem Abschnitt der Front siegen. Darum geht es. Die Zweifel sind groß bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, dass Verhandlungen in absehbarer Zeit beginnen, sich der russische Präsident überhaupt mit ihrem treffen wird. Schließlich hat Putin aus seiner Verachtung für Volodymyr Zelensky nie einen Hehl gemacht. Überlegungen, dass der Aggressor für seine Teilnahme an Gesprächen mit ukrainischem Territorium belohnt werden soll, finden viele abwegig oder sogar empörend. Vera, eine schmale Frau in einem weißen Anzug Ende 40, findet, dass sich die Ukraine auf niemanden anders als sich selbst verlassen sollte. Ihr Mann hat sich 2022 freiwillig zum Krieg gemeldet. Wir Ukrainer müssen verstehen, dass niemand außer uns den Sieg erringen wird. Und wir müssen jetzt unsere Soldaten aus dem Hinterland unterstützen, wo es nur geht. Ich habe gerade meinen Mann verloren. Er ist gefallen. Und ich habe große Angst, dass wir diesen Krieg vielleicht noch unseren Kindern hinterlassen. Mit Aktentasche ist Sergej unterwegs, 45 Jahre alt, auf dem Weg ins Büro. Er arbeitet im Verteidigungssektor, verfolgt die Diskussion über die Sicherheitsgarantien unter den westlichen Verbündeten und hat Bedenken, dass die ukrainische Armee rechtzeitig Verstärkung aus Europa bekommt. Um Truppen hierher schicken zu können, müssen sie bereit sein, also entsprechend ausgebildet und mobilisiert. Europa verfügt im Moment jedoch nicht über solche nötigen Truppen, die sie in unsere Gebiete entsenden und die uns unterstützen könnten. Sergej kann sich nicht vorstellen, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt. Denn Putin habe ganz andere Pläne, vermutet der Angestellte aus dem ukrainischen Verteidigungssektor. Putin verfügt über einen riesigen militärisch-industriellen Komplex, der zum Einsatz kommen soll. All die Fabriken, die neu entwickelten ballistischen Mittelstreckenraketen. Meine einzige Hoffnung ist, dass die russische Wirtschaft zusammenbricht und es zu Unruhen kommt. Das ist die einzige Hoffnung.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank für das Interesse.